In diesen Tagen werden gerade überall auf der ganzen Welt Medikamente und Arzneien erforscht und getestet, um gegen das Virus anzugehen. Und natürlich gibt es dort strenge Auflagen bei den Tests von neuen Medikamenten, um festzustellen, gibt es Nebenwirkungen oder gibt es besondere Risiken, die man nicht einfach fahrlässig annehmen will. Nun, aber die wichtigste Frage in alledem ist natürlich und selbstverständlich, ist es überhaupt wirksam? Ist das Medikament, ist das, was hier zusammengestellt wird, ist es wirksam gegen dieses Virus, gegen diese Krankheit, gegen die Gefahr? Bewirkt es etwas Gutes oder ist es unnütz, ist es wertlos, ist es höchstens ein Placebo? Nun, Paulus hat in seinem Brief an Philemon eine herzliche Begrüßung und ein sehr bedachtes Gebet an den Anfang gestellt. Er erklärt Philemon nicht nur, dass er dankbar für ihn betet, er schreibt auch, wofür konkret er in Bezug auf Philemon betet, was der Inhalt seines Gebetes ist, was sein größtes Anliegen ist, wenn er für Philemon betet. Er betet nämlich, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Erkenntnis alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Der Glaube soll wirksam werden, neu wirksam oder konkret wirksam, gerade auch in der Situation, in der sich Philemon befand. In unserem heutigen Predigttext zeigt Paulus nun auf und bestätigt eindrucksvoll, Glaube ist wirksam. Er betet nicht nur, dass vielleicht bei Philemon es doch mal diese eine Ausnahme gibt, dass der Glaube wirksam wird, sondern er bestätigt, Glaube ist wirksam. In so vielfältiger Weise wirkt Glauben etwas Gutes. Und gerade darum kann er beten, o Herr, lass doch auch in dieser Situation den Glauben von Philemon wirksam werden zum Guten. Ja, Glaube, er verändert tatsächlich. Er wirkt tatsächlich Gutes. Und dazu lesen wir Philemon Brief, Kapitel 1, die Verse 8 bis 11. Philemon ab Vers 8. Deshalb, obwohl ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten, was sich gehört, bitte ich doch vielmehr um der Liebe willen, als ein solcher, wie ich bin, Paulus, der Alte, jetzt aber auch ein Gefangener Christi Jesu. Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. In dreifacher Weise bestätigt Paulus hier, wie wirksam der Glaube ist. Und es dient wohl als ein Ansporn, als eine Ermutigung, dass auch Philemon selbst schaut, wie sein Glaube in der konkreten Situation neu wirksam werden kann und eine gute Heilung schafft. Wenn er sieht, in wie vielen Bereichen der Glaube an Christus bereits gute Frucht bringt und Veränderung schafft und wirksam ist, dass dann er auch schaut, nun, wie kann ich in dieser Situation, in diesem meinem Bereich, diesen Glauben neu wirksam werden lassen. Zum einen finden wir hier Freimütigkeit in Liebe. Freimütigkeit in Liebe. In der Beziehung zwischen Paulus und Philemon ist der Glaube bereits wirksam. Und das beweist Paulus hier mit seinen Worten. Zum einen hat der Glaube Paulus eine rechtmäßige Autorität verliehen. Eine Autorität über Philemon. Nun, allem Anschein nach war Philemon ein wohlhabender Mann. Er hatte Bedienstete im Haus. Seine Wohnung war so groß, dass die ganze Gemeinde sich dort treffen konnte. Vielleicht hatte er das größte Haus der ganzen Gemeinde, sodass sie alle bei ihm sich trafen. Und demzufolge gab es sicher nicht viele, die von sich behaupten konnten, dass sie die Befugnis, dass sie das Recht haben, Philemon etwas zu gebieten. Er hatte einen verantwortungsvollen Beruf, einen angesehenen Namen und dadurch und auch durch sein Vermögen vermutlich auch einiges an Einfluss. Er hatte etwas zu sagen, dieser Philemon. Er war eine Persönlichkeit, zu der man aufschaute. Er gehörte sicher zur Oberschicht. Da gibt man mehr Befehle, als dass man welche empfängt, oder nicht? Doch Paulus schreibt, obwohl ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten, was sich gehört. Paulus hat große Freimütigkeit in Christus. Wenn Paulus Philemon befiehlt, was er in seiner Situation nun zu tun hat, wie er handeln soll, was sich gehört, was sich ziemt, was richtig ist, dann wäre das keine dreiste oder überhebliche Bevormundung von Paulus. Nein, in Christus, das heißt durch die Beziehung, in die Christus sie beide hineingestellt hat im Glauben, hat Paulus eine Position und Verantwortung erhalten, die Lehre und das geistliche Leben der Gläubigen zu stärken und zu schützen. Und damit einher geht eine Autorität, eine geistliche Autorität. Und darum belehrt er die Gemeinden und kann mitunter auch sehr deutlich und klar befehlen, wenn die christliche Lehre in Gefahr steht oder das Leben der Heiligung und an gutem Zeugnis es mangelt. So schreibt er zum Beispiel in 2. Thessalonicher 3, Vers 14, wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet, habt keinen Umgang mit ihm, damit er beschämt werde. Oh, das ist schon eine ziemliche Ansage. Also wenn jemand nicht tut, was wir geboten haben, dann soll das erkannt werden und er soll ein Stück weit isoliert werden, denn Paulus hat etwas zu sagen und er hat von Christus eine Autorität verliehen bekommen, die nicht einfach so missachtet werden darf. Aber überall da, wo Paulus besonders seine Position als Apostel oder als Gesandter des Herrn betont, wie im Galaterbrief oder in den Korintherbriefen, da gebraucht er es, um die Gemeinden zurechtzuweisen und Ordnung zu schaffen. Eben auch mit der Stellung, die der Herr ihm gegeben hat. Er beruft sich auf seine Autorität, die er hat durch Christus. Und Paulus hat große Freimütigkeit zu gebieten, zu befehlen. Denn durch Christus wurde er in eine solche Position gesetzt. Er hat sich diese Position nicht erkauft oder irgendwie durch Korruption oder durch irgendwelche Vetternwirtschaft erworben. Christus hat ihn berufen. Nun, als er diesen Brief schreibt, ist er gerade ein Gefangener. Er ist in Ketten. Unterste soziale Position. Also, wenn es jemanden gab, der nun wirklich nichts mehr zu sagen hatte, dann war es ein Gefangener im Gefängnis, oder? Aber in Christus hat er dennoch alle Autorität, Befugnis, Freiheit, Rechtmäßigkeit und Verantwortung, dass er Philemon befehlen kann. Und Philemon wäre in Verantwortung vor Christus, darauf zu hören, sofern es nicht dem Wort Gottes entgegensteht. Ich habe Freimut, ich habe Freimütigkeit in Christus, dir zu befehlen. Die eine Freimütigkeit ist also die, dass geistliche Verantwortung und Autorität nicht mit der gesellschaftlichen Position einhergeht, sondern mit der Aufgabe, mit der Christus uns vertraut hat und mit den Gaben, die Christus geschenkt hat. Und so kann hier ein Gefangener mit Zuversicht und mit Offenheit einem Geschäftsmann gebieten. Doch wir finden hier noch eine zweite Freimütigkeit, nämlich die Freimütigkeit der Liebe. Die Freimütigkeit, nicht auf diese Autorität sich zu berufen, sondern auf die Liebe. Nun, obwohl Paulus betont, dass er durch Christus die volle Berechtigung hätte, mit gutem Gewissen von Philemon zu fordern, was richtig ist, hat er darüber hinaus so eine Freundschaft und so ein Vertrauen und so eine Liebe zu Philemon gefasst, durch den Glauben, dass er sagt, ich kann dich einfach von Mann zu Mann bitten, um der Liebe willen. In großer Not und bei großer Gefahr für die Gemeinde musste Paulus seine Autorität und seine Stellung gebrauchen, all das in die Waagschale werfen, was ihm an Kraft zur Verfügung steht. Aber das ist nicht der Weg, an dem er sich freut. Das ist nicht der Weg, den er als erstes einschlagen möchte. Nein, viel lieber stellt er sich auf eine Ebene und bittet in Liebe und im Vertrauen. Deshalb, obwohl ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten, was sich ziemt, bitte ich doch vielmehr um der Liebe willen, als ein solcher, wie ich bin, Paulus, der Alte, jetzt aber auch ein Gefangener Christi Jesu. Um der Liebe willen. Paulus hat Philemon schon den Geliebten genannt, hier am Anfang des Briefes, und auch von seiner Liebe zu anderen Christen geschwärmt und sich daran erfreut. Und nun bittet er, dass Philemon auch ihm gegenüber seine Liebe zeigt, sodass Paulus gar nicht erst auf sein Apostelamt verweisen muss, als Apostel auftreten muss, sondern als ein solcher, wie er eben auch ist. Paulus, der Alte. Nun, vielleicht schwenkt Paulus hier hin auf einen anderen Punkt der Autorität. Denn auch das Alter, dem Alter gebührt Anerkennung und Respekt. Es ist oft verbunden mit mehr Weisheit und Erfahrung als bei Jungen. Und die Bibel, sie fordert uns durchaus auf, ein graues Haupt zu ehren. Aber in der Argumentation würde es hier wenig Sinn machen, wenn Paulus sagt, okay, ich berufe mich mal nicht auf mein Apostelamt, um dir zu befehlen, aber als der Ältere befehle ich dir jetzt, was du zu tun hast, sondern mir scheint hier jetzt eher ein Zugeständnis zu sein. Lieber Philemon, weißt du, ich bin schon ein alter Mann, jetzt sogar ein Gefangener um Jesu Willen. Aber ich bitte dich um der Liebe. Ich bitte dich um der Liebe Willen, dass du mich anhörst, dass du bedenkst, was ich dir sage. Bitte erweise mir deine Liebe. Mir, Paulus, dem Alten. Mir, Paulus, dem Gefangenen. Nun, vielleicht, wer weiß, vielleicht war das sogar eine Art Insider zwischen Philemon und Paulus. Vielleicht hat Philemon Paulus manchmal ein bisschen scherzhaft aufgezogen, weil er schon älter war, vielleicht schon manche Dinge vergessen hat. Und Paulus greift es hier humorvoll auf. Ich, Paulus, der Alte. Nun, wie dem auch sei, Paulus spricht hier von tiefen persönlichen Vertrauen, von einer Liebe, sodass er zuversichtlich ist, dass er das richtige Verhalten gar nicht befehlen muss. Er hat die Freimütigkeit, seine amtliche Autorität beiseite zu lassen und als Freund und als Bruder Philemon zu bitten, weil er weiß, dass sie einander lieben im Glauben. Dass der Glaube in ihnen beiden bereits solch ein Vertrauen und eine Herzlichkeit und eine Verbindung und eine Liebe gewirkt hat, dass er nicht befehlen muss, um zu wissen, Philemon wird das ernst nehmen, was ich sage. Der Glaube ist wirksam, indem es geistliche Autorität verleiht. Das kommt von Christus. Aber darüber hinaus liebevolles Vertrauen, dass der Rat und die Bitte in Liebe und im Wohlwollen geschehen. Freimütigkeit in der Liebe, die der gemeinsame Glaube in uns wirkt. Nun, in der Armee, beim Militär oder in einem Unternehmen, da ist es oft so, dass eine straffe Hierarchie nötig ist, um Ordnung und um Effizienz zu gewährleisten. Befehl und Gehorsam. Einer herrscht, die anderen müssen folgen und haben kein Recht, etwas zu hinterfragen. Und in der Welt scheint es nur so zu gehen. Die Topmanager werden ausgebildet, in Klarheit und in Härte und in Autorität aufzutreten, damit ihnen die Mitarbeiter nicht auf der Nase rumtanzen. Im Militär wird darauf geachtet, dass einfach Befehle zu gehorchen sind, sonst kann keine Strategie wirklich erfolgen, sonst kann eine Armee nicht zusammen agieren. Aber in der Gemeinde ist das ein schlechtes Zeichen. In der Gemeinde ist es ein schlechtes Zeichen, wenn das notwendig ist. In den Gemeinden war es ein schlechtes Zeichen, wo Paulus so auftreten musste. Ja, Paulus wusste, aufgrund der in uns wohnenden Sünde und aufgrund der Listen des Teufels muss auch in der Gemeinde manchmal deutlich und mit Autorität eingeschritten werden. Und gerade deswegen hat Christus ja auch diese Ämter gegeben und diese Autorität verliehen, dass es nicht willkürlich ist. Dass es tatsächlich Mittel und Maßnahmen gibt, um eine Ordnung zu schaffen. Aber wirksamer und heilsamer und Christus ehrender ist es, wenn es nicht notwendig ist, sondern man einander in Liebe und Vertrauen begegnen kann, um das, was richtig ist und was sich gehört, dem Bruder oder der Schwester nahezulegen. Und der Gegenüber weiß, er meint es gut mit mir. Nun, als Ältester möchte ich hier darauf achten, diesen Freimut der Liebe weit höher zu achten als die Freimut des Amtes. Vor allem aber in Weisheit zu unterscheiden, wann was nötig ist. Man kann in beiden Bereichen fehlen. Und ich weiß, dass ich in beiden Bereichen schon gefehlt habe. Doch das Faszinierende ist, der Glaube ist wirksam. Dass diese Liebe, ungeachtet der persönlichen Unterschiede, unter Christen möglich ist. Ja, dass sie in der Gemeinde reifen kann, diese Liebe. Dass wir einander begegnen können als Brüder, als solche, die wir sind, alt oder jung. Um der Liebe willen. Um der Liebe willen ist vielleicht nur eine romantische Vorstellung in der Welt. Aber in der Gemeinde ist es eine wirksame Kraft. Um der Liebe willen hat eine feste Grundlage. Lasst uns einander dazu beistehen, dass wir freimütig in Liebe einander bitten und einander raten können. Um so Frieden und Heiligung und die Ehre Gottes zu fördern. Und zweitens, neues Leben durch Liebe. Nicht nur in dieser Beziehung zwischen Paulus und Philemon ist der Glaube wirksam, sondern auch in der Weise, dass der Glaube neues Leben fördert. Hier in Vers 10 schreibt Paulus, ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, Onesimus. Warum nennt Paulus Onesimus mein Kind? Nun, sie hatten keine verwandtschaftlichen Beziehungen, aber Paulus sagt, ich habe ihn gezeugt in den Fesseln. Also jetzt gerade in dieser Gefangenschaft, in der er gerade ist, aus der er gerade den Brief schreibt, hat er Onesimus gezeugt. Was ist denn das für eine Vorstellung? Nun, natürlich spricht Paulus hier von geistlichen Dingen, nicht von natürlichen. Onesimus ist geistlich neu geboren. Er hat ein neues Leben bekommen. Er wurde wiedergeboren. Die allerbeste Medizin von uns Menschen ist wirksam, Leben zu erhalten. Leben zu verlängern, zum Beispiel bei einer schweren Krankheit oder gefährlichen Symptomen. Aber kein Medikament der Welt kann Leben schaffen oder neues Leben geben, wo vorher keines war. Kein Medikament, keine Arznei der Welt kann neues Leben geben. Doch der Glaube ist in dieser Weise wirksam. Er führt zu neuem Leben. Onesimus war kein Christ. Er glaubte nicht an Jesus. Er glaubte an irgendeinen Götzen oder vielleicht glaubte er auch nur an sich selbst. In Bezug auf den wahren Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, war er tot und durch seine Sünden vor dem Gericht Gottes schuldig und verdammungswürdig. Wenn Onesimus von dem Wort Gottes hörte, dann interessierte es ihn nicht. Oder er machte sich vielleicht sogar lustig darüber. Und wenn er andere beten hörte, dann fand er das unendlich langweilig und öde und fragte, wann kommt endlich das Amen? Und wenn jemand predigte, dann schaute er nur auf die Uhr, nun die Sonnenuhr vielleicht, wenn es sie damals gab. Wann ist es endlich vorbei? Da war nichts, was er an Freude verspürte. Da war nichts, was er an Interesse verspürte, an dem Wort Gottes, an der Wahrheit, an dem Evangelium, an der Beziehung zu Gott. Und wenn jemand ihn von seiner Sünde überführen wollte, dann gähnte er nur selbstzufrieden und machte Pläne, wie er trotz seines schweren Standes noch das Beste für sich rausholen kann. Aber auf einmal ist alles anders. Auf einmal ist alles anders. Onesimus plagt ein schlechtes Gewissen. Deine Schuld lässt ihn nicht mehr los. Er kann nicht mehr länger verdrängen, dass es einen Gott gibt, vor dem er verantwortlich ist. Und gleichzeitig verzweifelt er, weil er erkennt, ich bin ein schlechter Mensch und ich habe nichts Gutes verdient vor Gott. Und wenn es diesen Gott gibt, dann ist er ein Richter und ich bin verloren. Und er ist geplagt in seinem Herzen. Und er weiß, es gibt nichts mehr, mit was ich mich ablenken kann. Nichts mehr, wie ich diese Wahrheit, diese Erkenntnis verdrängen kann. Es verfolgt mich bis in meine Träume. Doch dann trifft er Paulus im Gefängnis. Und Paulus erzählt ihm von dem gerechten Gott, der jede deiner Sünden kennt. Der nicht nur weiß, was du getan hast. Nein, er weiß sogar, was du gedacht hast. Wie du ihn, den lebendigen Gott, in deinem Herzen verspottet hast. Wie du sein Wort verachtet hast, dich lustig gemacht hast. Wie du es beiseite geschoben hast und es nicht hören wolltest. Und wie verächtlich du auf die geschaut hast, die diesem Christus glauben. Er kennt deine Lieblosigkeit, er kennt deinen Stolz, er kennt deine Selbstsucht, er kennt deinen Betrug. Alles ist aufgedeckt vor ihm. Da ist nichts in deinem Herzen, was vor ihm verborgen ist. Doch Paulus berichtet ihm, dass Jesus nicht nur ein Prophet ist, nicht nur ein Gelehrter, ein weiser Mann, der ein beeindruckendes Charisma hatte und so viele Menschen um sich scharte. Er erzählt ihm, dass dieser Jesus der Sohn Gottes ist und er ist Mensch geworden und er ist gering geworden, so verachtet wie ein Knecht. Wie du, Onesimus, wie ein Sklave. Der Sohn Gottes, dem alle Herrlichkeit des Himmels gebührt. Er ist gering geworden, er hat sich niedrig gemacht. Wie der niedrigste Sklave. Warum? Er war Gott in allem gehorsam. Er tat nichts Unrechtes. Weder, dass er irgendwas Falsches getan hat, noch, dass er nur ein unnützes Wort mit seiner Zunge gesprochen hat oder nur einen unreinen Gedanken in seinem Herzen hatte. Hier war ein Mann, der vollkommen heilig lebte und gerecht und er ließ sich kreuzigen. Als wäre er der schlimmste Verbrecher. Als wäre er der größte Sünder. Er nahm den Zorn und den Fluch Gottes auf sich. Er trug das Gericht und das Verdammungsurteil über Sünder auf sich selbst. Als er hing zwischen Himmel und Erde am Kreuz von Golgatha und er wurde begraben. Doch am dritten Tag ist er von den Toten auferstanden und er lebt und er ist wieder aufgefahren in den Himmel und er thront zu Rechten des Vaters. Und jeder nun, der seine Sünde erkennt und der versteht, dass er nicht den Frieden Gottes verdienen kann, nicht den Segen Gottes verdient hat, aber sich Jesus anvertraut. Ihm, dem Stellvertreter, dem schenkt Jesus Kraft seiner Autorität und in seiner Liebe und aus seiner Gnade und durch das Leben, das er erworben hat, neues Leben. Onesimus, es gibt ein neues Leben für dich. Durch Glauben allein. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. In Onesimus' Herz war auf einmal nichts mehr, wie es vorher war. Alles war anders. Das, was er vorher so verachtet hat, das war nun das Kostbarste und Beste, was er sich überhaupt vorstellen kann. Und das, was er vorher so geliebt hat, wonach er so gestrebt hat, das, was sein höchster Wunsch war, es war Dreck. Nichts mehr wert. Völlig unnütz. Sein ganzes Leben war anders. Jesus liebt ihn. Und Jesus vergibt ihm all seine Sünden, all seine Schuld und er schenkt ihm seinen Geist und Frieden und Freude und Hoffnung und Liebe. Und Onesimus merkt, wow, der Glaube ist so anders, als ich es gedacht habe. Der Glaube an Jesus ist so viel kräftiger, als ich es mir je vorstellen konnte. Der Glaube an Jesus ist so viel wirksamer. So viel wirksamer. Ich bin ein neuer Mensch. Ich bin ein neuer Mensch. Den alten Onesimus gibt es nicht mehr. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, wo Augustinus sich bekehrt hatte und er führte ein sehr lasterhaftes Leben. Und einmal ging er durch die Straßen und von einem Balkon rief ihm eine Prostituierte zu. Augustinus, Augustinus! Und er ging einfach weiter und tat so, als würde er sie nicht hören. Und sie rief noch lauter, Augustinus, Augustinus, ich bin es, ich bin es! Und er dreht sich um und sagt, aber ich bin es nicht mehr. Ich bin es nicht mehr. Und er lief davon. Ich bin ein neuer Mensch. Durch Glauben haben wir neues Leben. Ich darf Gott kennen, ich kann zu ihm beten. Gott spricht zu mir durch sein Wort. Oh, was für eine wunderbare Gnade. Unfassbar. Wenn plötzlich sein Wort wirksam wird in meinem Leben. Wenn plötzlich das Gebet heraussprudelt aus meinem Herzen. Und Paulus blickt zu ihm und sagt, oh, danke Gott für dieses Kind. Ja, Onesimus ist neu geworden. Wegen der Liebe Gottes ist der Glaube wirksam geworden zu neuem Leben, ewigem Leben, geistlichem Leben, versöhntem Leben mit Gott. Und Paulus glaubte, dass die Predigt des Evangeliums so wirksam sein kann. Dass Gott die Worte von Paulus, das Zeugnis von Paulus gebraucht, um neues Leben zu schaffen und Glauben zu wirken. Und das an dem vielleicht unwahrscheinlichsten Ort, den man sich vorstellen kann. Im Gefängnis. In Ketten. Wie überzeugend ist schon das Wort eines Gefangenen? Jemand, der so offensichtlich gescheitert ist, der an dem untersten Punkt angekommen ist. Wie überzeugend ist das Zeugnis eines solchen? Aber Gott wirkte durch das gepredigte Wort und in Onesimus verband Gott das Gehörte, die Predigt, mit Glauben. Gott schenkte Onesimus Glauben. Er öffnete sein Herz, dass er aufnahm, was Paulus predigte und mit Glauben empfangen konnte, diese Wahrheit. Und so wurde Onesimus ein neuer Mensch, gezeugt durch die Predigt von Paulus im Gefängnis. Er, der einst fremd war und tot, er wurde ein geistliches Kind mit neuem Leben. Neues Leben durch die Liebe Gottes, empfangen durch Glauben. So wirksam ist Glaube. Er kann das wirken, was nichts an Überzeugungskraft oder natürlichen Worten wirken kann. Geistliches Leben, neues Leben. Hast du das erlebt, dieses neue Leben? Kennst du diese Situation, wo du zurückblickst und weißt, das bin ich nicht mehr? Einst war ich tot und einst war ich blind, aber jetzt lebe ich und ich erkenne, ich sehe die Gnade Gottes, die Herrlichkeit Christi. Hast du jemals verstanden, was für ein großer Sünder du bist? Und wie du vor Gott stehst, wo all deine Maske hinabfällt, wo all deine Götzen zu Boden fallen, wo all das, was du dir mühsam aufgebaut hast, was du als gutes Leben beschreiben würdest, wie es hinfällt und du merkst, es ist alles nichtig. Und du stehst als verdammungswürdiger Sünder vor dem Richter der Welt. Und kennst du, wenn du da das Wort der Gnade, das Evangelium hörst, kennst du wirklich diese Freude der Vergebung durch Christus? Kannst du bezeugen, ich bin ein neuer Mensch, Jesus ist mein Retter, er hat mir ein neues Leben geschenkt. Und wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Lies die Bibel. Hör auf das Wort Gottes. Bitte fang an zu beten, dass Gott dir Glauben schenkt, dass Gott dir ein neues Herz schenkt, dass Gott dir neues Leben schenkt, dass wirksamer Glaube entsteht. Rettender Glaube. Bitte um ein neues Herz. Bitte um wirksamen Glauben. Und wenn du dieses Leben hast, wenn dieser Glaube wirksam ist in dir, weißt du eigentlich, wie wirksam das gepredigte Wort sein kann? In unserer menschlichen Überlegung sind wir sehr geneigt dazu zu sagen, nun, mein Wort ist so schwach. Und mir fehlt es irgendwie an dieser Klarheit und an vielleicht an Intelligenz oder an Gescheitheit. Ich kann mich nicht so ausdrücken, wie ich das möchte. Und es gibt da Leute, die können so toll das Evangelium bezeugen und predigen, aber mir liegt das alles nicht. Und ich weiß nicht, ich kann das nicht. Außerdem ist die Situation so schwierig und ich glaube nicht, dass Gott mich da gebrauchen kann. Weißt du, wenn du deinen Kollegen von Christus erzählst oder in deiner Familie bezeugst, was du erkannt hast von Christus, glaube daran, dass das gepredigte Wort wirksam ist. Trotz all deiner Schwachheit. Trotz all der Unvollkommenheit. Trotz dessen, dass du vielleicht nicht auf alle Fragen eine Antwort hast. Aber wie sollen sie glauben, wenn sie nicht gehört haben. Es gefällt Gott, Glauben zu wecken, nicht durch irgendwelche Engelserscheinungen, nicht durch irgendwelche Träume, sondern durch das Wort, durch das Zeugnis, durch die Predigt. Wie hier, Paulus im Gefängnis. In meinen Fesseln habe ich ihn gezeugt. Vielleicht bist du gebunden in so vielen Dingen, die dich daran abhalten, Zeugnis zu geben. Nun schau auf Paulus. Neues Leben in den Fesseln. Gezeugt, neues Leben in meinen Fesseln. Nun, der Glaube ist wirksam und Gott ist kräftig, trotz all deiner Schwachheit und trotz all dem, wo du dich gehindert fühlst und gebunden fühlst, zu wirken und Glauben wirksam werden zu lassen zu neuem Leben. Da, wo das Evangelium verkündet wird, da gemäß der Gnade Gottes, da wirkt Glaube wirksam zum neuen Leben. Fahre fort zu vertrauen, dass Glaube wirksam ist. Selbst an Orten und in Situationen, die so unpassend oder so ungünstig scheinen, wie hier bei Paulus im Gefängnis. Liebe die Menschen und lass die Liebe Christi dich drängen, von Jesus zu erzählen. Denn durch die Liebe Gottes wirkt Glauben neues und ewiges Leben. Und zuletzt Nützlichkeit aus Liebe. Hier am Ende berichtet Paulus noch von der Wirksamkeit des Glaubens in der Beziehung zwischen Onesimus und Philemon. Offensichtlich macht Paulus hier ein kleines Wortspiel. Denn der Name Onesimus bedeutet so viel wie brauchbar, hilfreich, gewinnbringend. Und es gibt einige Zeugnisse, dass das besonders beliebte Namen für Sklaven waren. Also wenn irgendwelche Herren sich Sklaven gekauft haben und gesagt haben, ach, ich kann deinen Namen überhaupt nicht aussprechen, ich gebe dir einen neuen Namen. Ich nenne dich brauchbar. Ich nenne dich hilfreich. Hilfreich, komm mal her, deck mal den Tisch. Ein beliebter Name für Sklaven. Und Paulus gesteht nun ein, Onesimus, der Brauchbare, er war dir bisher unnütz. Er gebraucht hier ein Wort mit einer ähnlichen Bedeutung. Der Brauchbare war unnütz. Nun, wir finden hier keine Details, was genau geschehen ist, aber offensichtlich war Onesimus eine echte Enttäuschung. Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Er hat seine Arbeit nicht gut gemacht. Er war unzuverlässig, mindestens in der jüngsten Zeit, denn er ist ja geflohen und hat vermutlich sogar etwas gestohlen für seinen eigenen Gewinn. Unnützer kann ein Bediensteter wohl kaum sein, als einer, der von seiner Arbeit davonläuft und dann auch noch etwas stiehlt oder betrügt. Onesimus war unnütz. Paulus sagt, ja, ich rede das nicht schön. Ich versuche das gar nicht zu relativieren. Onesimus war dir unnütz. Der Brauchbare war unnütz. Aber er sagt, eins weiß ich. Onesimus ist nicht mehr derselbe. Den Onesimus, den du kanntest, den gibt es gar nicht mehr. Der Onesimus, der dir einst unnütz war, der kommt nicht wieder. Denn durch den Glauben ist Onesimus, der Brauchbare, nun auch wirklich nützlich. Sowohl dir als auch mir. Durch den Glauben wird Onesimus nicht mehr ein Betrüger oder ein untreuer Arbeiter sein. Nein, er hat schon Paulus bewiesen, während er im Gefängnis war, wie bereitwillig und gut er ihm dienen wollte und dienen konnte. Er hat sich um Paulus bemüht. Er hat für ihn gesorgt. Er hat so manches an Last und Mühe auf sich genommen und bewiesen, ich bin bereit zu arbeiten. Ich bin bereit zu dienen. selbst in einer Situation, wo er gar nicht gezwungen war, wo er es nicht tun müsste. Und Paulus schreibt nun, Philemon, wenn du ihn aufnehmen solltest, wird er beweisen, dass er eine ganz neue Einstellung und eine ganz neue Haltung hat zur Arbeit. Er wird ehrlich und zuverlässig, fleißig und aufrichtig arbeiten. Ja, er wird dir nützlich sein. Davon bin ich völlig überzeugt. Er wird dir nützlich sein. Der Glaube hat diese Wirkung. Der Glaube. Wir verstehen nämlich, dass wir nicht nur aus Geldgier oder Ruhmsucht oder Egoismus, Selbstsucht arbeiten, sondern ein Christ, er weiß, ich arbeite für den Herrn Jesus. In allem, was ich tue, arbeite ich und wirke ich für meinen Herrn, der mir all meine Sünden vergeben hat und der mir das ewige Leben geschenkt hat. Und der mir ein Himmelreich aufbewahrt, ein Erbteil, ewige Freude, einen größeren Lohn, als ich mir je erträumen könnte. Und darum, ich stehe auf am Morgen um Jesu Willen. Und ich bin fleißig um Jesu Willen. Und ob der Chef gerade guckt oder nicht, ich arbeite um Jesu Willen. Wir arbeiten ehrlich um Jesu Willen. In Epheser 6 schreibt Paulus an gläubige Sklaven in der Gemeinde in Ephesus: Gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Wie ist das möglich, dass Paulus so etwas verlangen kann von Arbeitern in einer so niedrigen Stellung? Durch den Glauben. Durch den Glauben. Als Christen sollten du und ich auffallen als nützliche Arbeiter, aufrichtige Kollegen, vorbildliche Mitarbeiter. Mit unserer Arbeit dienen wir nämlich Gott und nicht nur den Menschen. Und darum nannten es die Reformatoren Beruf. Wir sind berufen, Gott mit unserer Arbeit zu ehren. Egal welchem Beruf du nachgehst, wenn es nicht Sünde ist, kannst du Gott damit ehren. Bist du berufen, Gott in dieser Tätigkeit zu ehren. Es ist nicht nur ein Übel, nicht nur eine Mühe, nicht nur eine Schufterei und Quälerei. Es ist ein Dienst, mit dem wir von Gott zeugen können. Und von dem neuen Leben, das er in uns geschaffen hat. Von dem neuen Herzen, der neuen Einstellung, der neuen Haltung, einer neuen Arbeitsmoral, die er in uns hineingelegt hat. Es wird nicht mehr von Geld oder Selbstsucht regiert, das Herzen der Christen. Christen müssen auffallen durch Nützlichkeit statt Eigennützlichkeit. Das ist ein Unterschied. Nützlichkeit statt Eigennützlichkeit. Ich sehe nicht nur meinen eigenen Vorteil, meinen eigenen Gewinn. Und wenn es den anderen zum Schaden ist, mir doch egal. Nein, Christen, sie sollen nützlich sein, nützlich dienen, arbeiten. Denn das betrifft aber nicht nur die Arbeitswelt und den Erwerb. Durch den Glauben allein kann ein Mensch überhaupt in irgendetwas Gutem nützlich sein. Wir waren alle einst unnütz, wie der fortgelaufene, betrügerische Onesimus. Du und ich, wir waren alle einst unnütz, egal wie viel wir gearbeitet haben. Gott hat uns geschaffen, um ihn zu verherrlichen. Aber wir waren versklavt unter der Sünde. Und alles, was wir getan haben, hat Gott verunehrt und war unnütz zum Guten. Weil die Sünde alle Bereiche unseres Lebens, unser Denken, unser Reden, unser Tun, alles, unser ganzes Herz versklavt hat, beherrscht hat unterdrückt hat. Da ist nichts Gutes, auch nicht einer, der Gutes tut. Und in Römer 6, Vers 20, da spricht Paulus ganz allgemein. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, das heißt, als ihr noch nicht glaubtet, als ihr noch nicht neues Leben durch Christus empfangen habt, als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie gegenüber der Gerechtigkeit. Also, ihr hattet eine Freiheit, ja, eine Freiheit von allem Guten, von allem Gerechten. Davon wart ihr völlig frei. Damit hattet ihr nämlich gar nichts zu tun. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber, von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Wie kann jemand, der unnütz war, nützlich werden für Gott und für Menschen? Durch den Glauben. Durch den Glauben können wir die Stellung wieder einnehmen, zu der Gott uns geschaffen hat, den Nutzen angehen, zu dem Gott uns berufen hat. Der Glaube heiligt uns und er reinigt uns, damit wir unsere höchste Bestimmung ausfüllen können, Gott zu verherrlichen und uns seiner ewig zu erfreuen. Und damit wir Gott und dem Nächsten nützlich lieben und dienen können, brauchen wir Glauben. Glaube, der wirksam ist. Glaube, der in Liebe tätig wird. Und diejenigen, die das ewige Leben geschenkt bekommen haben, sie sind nun frei zu dienen und frei zur Ehre Gottes nützlich zu sein. Nicht mehr nur in Selbstsucht und eigenem Gewinn, sondern aus Liebe tätig zu werden. Lasst uns auch danach streben, rechte Onesimus zu werden. Brauchbar, hilfreich, nützlich zum Guten. Sowohl Gott als auch den Menschen gegenüber. Der Glaube wirkt Nützlichkeit aus Liebe. Nützlichkeit aus Liebe. Möge doch der Glaube auch in deinem und in meinem Leben darin immer wirksamer werden. Durch und in und aus Liebe tätig. Dazu helfe uns Gott. Amen.